Also es ist bekannt, dass der Kakaoanbau noch vor dem Transport den größten Einfluss auf die Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette hat. Die Kakaoverarbeitung in Schokolade hat im Vergleich einen relativ geringen Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Also somit kann man beim Anbau am ehesten ansetzen oder am meisten erwirken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fibel Fokus. Die Schweiz ist das Land der Schokolade und auch im Ausland für die gute Qualität der Schokoladenprodukte bekannt. Dabei wird Kakao in der Schweiz ja gar nicht angebaut. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir unter anderem auch auf die dunklere Schokoladenseite blicken und darüber sprechen, welche Schwierigkeiten es bei der Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette von Schokolade noch gibt. Unsere drei Gäste berichten uns deshalb von ihren Forschungsergebnissen aus dem SusChain-Projekt. Dort wurden die Hotspots der Nachhaltigkeit entlang der Kakao-Wertschöpfungskette identifiziert und untersucht. Vom Anbau der Kakaobohne bis hin zu den am Projekt beteiligten Schweizer Schokoladenherstellern. Hier könnt ihr heute erfahren, wo es noch am meisten zu tun gibt und welche Maßnahmen notwendig wären, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Außerdem liefern wir euch wertvolle Tipps, worauf ihr beim Schokoladenkauf achten könnt.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, euch heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu können. Wir sprechen heute über ein schönes, aber vielleicht auch ein bisschen heikles Thema, und das ist die Schokolade. Vielleicht könnt ihr zu Beginn mal euch vorstellen, sagen, wer ihr seid und was ihr eigentlich mit Schokolade zu tun habt.
Gerne. Danke, Vanessa. Ich bin Lina. Ich arbeite am Fibel im Department für Agrar- und Ernährungssysteme und forschte für meine Doktorarbeit im Rahmen des SusChain-Projektes über Kakao-Wertschöpfungsketten und deren Nachhaltigkeit.
Ja, ich bin Jana. Ich habe früher, also bis vor ein paar Monaten, auch am Department für Agrar- und Ernährungssysteme am Fibel gearbeitet. Ich habe dieses SusChain-Projekt geleitet und zudem noch die wahrgenommene Beziehung zwischen Kakaobäuerinnen und ihren direkten Abnehmern untersucht.
Ich bin Florian. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Freund zusammen Schöki gegründet. Und mit Schöki wollen wir aufzeigen, wie Schokolade wirklich fair und nachhaltig produziert werden kann. Und unsere Lieferkette in Uganda war Teil des SusChain-Projektes.
Generell forschen am Fibel auch noch weitere Menschen zum Thema Kakaoanbau und Lieferketten. Und besonders hervorzuheben ist hier das SISCOM-Projekt. Hier wird in einem Langzeitversuch in Bolivien verschiedene Kakaoanbausysteme miteinander verglichen.
Okay, dann danke ich euch für die Vorstellung. Was ich mich schon lange frage, wieso ist die Schweiz eigentlich so für Schokolade bekannt? Kakao wird hier ja nicht angebaut. Könnt ihr das erklären?
Ja, genau. Also der Kakaobaum ist eine eher sensible Pflanze. Die braucht eine gewisse Temperatur und Feuchtigkeit. Und die ist zumindest aktuell nur in den Tropen zu finden. In der Schweiz entstand jedoch die sogenannte marktreife Schokolade. Das hat mit unterschiedlichen Entwicklungen zu tun gehabt. Einerseits wurde die erste mechanisierte Schokoladenmanufaktur in der Schweiz eröffnet. Die Milchschokolade wurde in der Schweiz erfunden und ist auch das Aushängeschild der Schweiz geworden. Die Textur ist ein weiterer Erfolgsfaktor der Schweizer Schokolade. Das sogenannte Kuschieren. Dadurch erhält die Schokolade ihre feincremige Konsistenz und das wurde ebenfalls in der Schweiz erfunden. Generell sind ja Schweizer Produkte für ihre Qualität bekannt und somit eben auch die Schokolade, die hier hergestellt wird.
Okay, wenn Kakao in den Tropen angebaut wird und Schokolade aber in der Schweiz produziert wird, wie kommt der Kakao dann überhaupt in die Schweiz?
Kakao wird über eine globale Wertschöpfungskette aus den Tropen in die Schweiz gebracht. Und diese Wertschöpfungskette ist allgemein so aufgebaut wie eine Sanduhr. Es gibt Millionen von kleinbäuerlichen Betrieben, auf denen Kakao angebaut wird. Dann wird die Sanduhr ein bisschen schmaler, weil nämlich sehr viel weniger lokale Zwischenhändler Kakao abnehmen, direkt von den kleinbäuerlichen Betrieben. Dann wird die Sanduhr am allerschmalsten, denn dann nämlich gibt es eine Handvoll von sehr großen Konzernen, die im Grunde globale Handelsunternehmen sind, die den Kakao einkaufen von Zwischenhändlern und verarbeiten. Weiterhin ist es so, dass die Schokoladenproduktion dann hauptsächlich in Europa und in den USA stattfindet. Auch hier ist es eigentlich eine geringe Anzahl großer Firmen, die dies hauptsächlich machen. Diese Schokolade wird dann in Supermärkten meistens verkauft. Und ganz am Ende, sozusagen auf der ganz anderen Seite der Sanduhr, gibt es dann wieder Millionen von Konsumentinnen und Konsumenten. Mittlerweile gibt es auch viele Alternativen zu diesen großen und standardisierten Wertschöpfungsketten. Aktuell sind diese aber noch relativ klein und noch kleine Mengen werden über alternative Wertschöpfungsketten verkauft.
Was genau habt ihr denn in eurem Forschungsprojekt untersucht?
Mit dem SustChain-Projekt wollten wir zwei Hauptfragen beantworten. Erstens wollten wir eine Bestandesaufnahme machen der Nachhaltigkeit, um herauszufinden, welchen Einfluss der Kakaoanbau auf die Umwelt, die sozialen und ökonomische Situation von kleinbäuerlichen Produktionssystemen hat. Wir wollten herausfinden, welche Hotspots es bezüglich Nachhaltigkeit gibt. Dafür haben wir die Nachhaltigkeitsbewertung mit dem Smart Farm Tool durchgeführt. Diese Methode wurde bereits in einer anderen Podcast-Folge vorgestellt. Zweitens wollten wir aufgrund unserer Ergebnisse Verbesserungsmaßnahmen entwickeln. Die Frage war hier, wie können Unternehmen der Wertschöpfungskette die Nachhaltigkeit im Kakaoanbau verbessern? Beispielsweise die Exportfirmen oder auch die Schweizer Schokoladenunternehmen. Das haben wir mit zwei konkreten Fallstudien gemacht. Diese repräsentierten jeweils eine Kakao-Wertschöpfungskette, welche von der Kakaoproduktion in Ecuador und Uganda losging sozusagen und bis zu einem Schokoladenunternehmen in der Schweiz.
Also jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt Hotspots der Nachhaltigkeit in verschiedenen Lieferketten identifiziert und angeschaut. Könnt ihr mal erklären, was genau ein sogenannter Hotspot ist und was das bedeutet?
Ja, gerne. Ein Nachhaltigkeitshotspot zeigt auf, wo aktuell besonders große Probleme bestehen. Und eine Hotspot-Analyse kann dabei helfen, zu identifizieren, wo dringender Verbesserungsbedarf besteht, um dann die Aktivitäten darauf auszurichten und Gelder auch zielgerichtet zu nutzen.
Okay, und was habt ihr dann in eurem Projekt konkret rausgefunden?
Also im ersten Teil, wo wir herausfinden wollten, was der aktuelle Stand hinsichtlich Nachhaltigkeit in kleinbäuerlichen Produktionssystemen ist, haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich Nachhaltigkeitsprobleme in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit, also hinsichtlich Umwelt, sozialem und der ökonomischen Situation der Betriebe finden können. Und die größten Herausforderungen, also die sogenannten Hotspots, haben wir allerdings hauptsächlich im sozialen Bereich gefunden, also beispielsweise hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit oder auch gute Arbeitsbedingungen für die Angestellten auf den Betrieben, die Nutzung von Schutzkleidung bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten. Das war ein wichtiger Teil, aber auch der Bereich der Good Governance, also wie tatsächlich ein Betrieb gemanagt wird oder wie tatsächlich ein Betrieb arbeitet. Hier ist hervorzuheben, dass die meisten Betriebe, die Teil unserer Untersuchung waren, gar nicht zusammengeschlossen waren für zum Beispiel die gemeinschaftliche Vermarktung ihrer Produkte. Also einfach jeder Bauer, jede Bäuerin individuell für sich gearbeitet hat. Das ist natürlich eine sehr große Frage und natürlich auch schwierig anzugehen. Aber auch kleinere Sachen wie ein gut funktionierendes Buchhaltungssystem haben wir auf den wenigsten Betrieben finden können.
Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was man unter Good Governance genau versteht?
Unter Good Governance versteht man im Allgemeinen die Art und Weise, wie das Management von einem Betrieb funktioniert.
Okay, prima.
Im zweiten Teil, also bei den Empfehlungen, haben wir festgestellt, dass viele Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette bereits relativ viel machen, um die Nachhaltigkeit auf der landwirtschaftlichen Ebene zu verbessern. Sie setzen zum Beispiel auf freiwillige Zertifizierung, also Bio oder Fairtrade, oder sie setzen auf eigene Programme. Viele dieser Maßnahmen sind allerdings nicht ausreichend oder unzureichend umgesetzt. Zum Beispiel setzen viele Unternehmen auf Weiterbildungsangebote für Landwirtinnen und Landwirte, da sie davon ausgehen, dass oft fehlendes Wissen der Hauptgrund ist, weshalb auf Betrieben bestimmte Praktiken nicht umgesetzt werden. Oft ist es aber nicht so einfach und mehrere Faktoren können eine Rolle spielen, ob und was umgesetzt wird. Viele Betriebe nutzen zum Beispiel keine Schutzkleidung beim Ausbringen von Pestiziden und das nicht nur, weil sie die Risiken nicht kennen, sondern auch aus ökonomischen Gründen.
Weil sie im Prinzip das Geld nicht aufwenden können oder wollen, um diese Schutzkleidung zu beziehen.
Genau, beispielsweise. Zudem wird oft zu wenig auf unterschiedliche Bedürfnisse geachtet. So werden zum Beispiel die Trainings hauptsächlich von Männern angeboten, ohne auf bestimmte Unterschiede zwischen Kakaobäuerinnen und Bauern einzugehen. Beispielsweise müssen viele Frauen auch noch die Kinderbetreuung leisten und bräuchten daher andere Trainingskonzepte, aber auch Zeiten. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist die Umsetzung. Die Maßnahmen können noch so gut sein, wenn das dann nicht gut umgesetzt wird vor Ort. Also wenn ein Training zum Beispiel methodisch nicht gut umgesetzt wird und es nicht darauf fokussiert, den Landwirten wirklich praktisches Wissen näher zu bringen, ja, dann ist der Effekt natürlich eher klein. Es wird schon sehr viel gemacht, aber es gibt noch Potenzial nach oben, um den Einfluss der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen in den Wertschöpfungsketten zu verbessern.
Ja, also ich habe in eurem Forschungsbericht gelesen, dass eine umweltfreundlichere Kakaoproduktion zwar wichtige Vorteile in Bezug auf die menschliche Gesundheit und den Ressourcenerhalt bringt, aber gleichzeitig auf Kosten der Investitionen und auf die Rentabilität des Betriebes geht. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, warum ist das so?
Genau, das haben unsere Ergebnisse für Ecuador und für Uganda gezeigt. Nachhaltigkeit allgemein ist ja ein multidimensionales Konzept mit ganz vielen Zielen. Und oft ist es so, dass halt Verbesserungen hin zu einem Ziel können, müssen aber nicht unbedingt Verbesserungen auch bei anderen Zielen erreichen. Manchmal ist es aber auch so, dass Verbesserungen hin zu einem Ziel einfach auf Kosten anderer Ziele gehen. Und das nennt man dann Zielkonflikte. Genau, diese Zielkonflikte haben wir auch in unseren Fallstudien beobachtet. Umweltfreundlichere Betriebe hatten oft sehr diverse Kakaoanbausysteme, in denen viele andere Kulturen und Schattenbäume integriert waren. Sie benutzten meistens weniger Betriebsmittel wie chemische Pestizide oder Mineraldünger, waren insgesamt aber auch oft kleiner und hatten kleinteiligere Parzellen und Strukturen, was ja allgemein einfach einen guten oder einen positiven Einfluss zum Beispiel auf die Biodiversität hat. Aber wegen dieser strukturellen Unterschiede war das halt oft so, dass diese Betriebe wirtschaftlich gesehen oft schlechter dastanden als zum Beispiel größere Betriebe mit einer höheren Nutzung von Betriebsmitteln. Und das ging dann oft einher mit geringeren Einkommen, weniger Investitionsmöglichkeiten, um in die Zukunft der Betriebe zu investieren.
Könnt ihr sagen, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette am meisten für die Nachhaltigkeit getan werden kann?
Ja, also es ist bekannt, dass der Kakaoanbau noch vor dem Transport den größten Einfluss auf die Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette hat. Die Kakaoverarbeitung in Schokolade hat im Vergleich einen relativ geringen Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Also somit kann man beim Anbau am ehesten ansetzen oder am meisten erwirken. Wir haben die größten Herausforderungen im sozialen und Governance-Bereich gefunden. Hier zeigen sich aber auch die Grenzen des Einflusses von privaten Akteuren in den Wertschöpfungsketten. Über die Wertschöpfungsketten können beispielsweise Geschlechtergerechtigkeit unterstützt werden mit, wie ich bereits erwähnt hatte, angepassten Trainingsangeboten. Allerdings werden von privaten Firmen nicht die kulturellen Gegebenheiten oder grundlegende rechtliche Bedingungen geändert. Also das können sie ja gar nicht. Zum Beispiel das Land- oder Erbrecht ist gegeben. Darum ist es wichtig, die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort gut zu kennen und den Handlungsspielraum möglichst gut zu nutzen. Bei der Entwicklung von Maßnahmen ist es auch besonders wichtig, die unterschiedlichen Bereiche der Nachhaltigkeit, aber auch die unterschiedlichen Akteure und ihre Interessen zu berücksichtigen. Hier sollte man möglichst die Zielkonflikte mitdenken, also einerseits eben zwischen den verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten, aber auch zwischen den verschiedenen Interessen. Man sollte diese Zielkonflikte mitdenken, um einerseits nicht sozusagen das eine Übel mit einem anderen zu ersetzen und andererseits auch einfach eine Lösung finden, welche für möglichst alle Beteiligten akzeptabel ist und somit auch tatsächlich umgesetzt wird.
Warum gibt es denn gerade beim Kakaoanbau ein großes Problem mit Kinderarbeit?
Der Kakaoanbau wird schon lange mit gefährdender Kinderarbeit in Verbindung gebracht, also Arbeit, die Kindern Schaden zuführen konnte und oder auch ihre schulischen Leistungen beeinträchtigt. Generell ist es ja auf der ganzen Welt so, dass Kinder auch auf den Betrieben der Eltern mitarbeiten. Und hier muss man einfach unterscheiden, was ist Kinderarbeit, die akzeptabel ist, und was ist die sogenannte gefährdende Kinderarbeit. Im Kakaoanbau ist die gefährdende Kinderarbeit tatsächlich ein Problem, was hauptsächlich in den größten Anbauländern Ghana und Côte d'Ivoire bekannt ist. Sicherlich spielt aber die Armut in kleinbäuerlichen Betrieben eine Rolle, also dass fehlende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um Arbeiterinnen und Arbeiter anzustellen oder beispielsweise auch das Schulgeld für Kinder zu bezahlen. Mit dem Ergebnis, dass Kinder einfach viel und auch in gefährlichen Arbeiten auf dem Betrieb mithelfen. Das Problem der Kinderarbeit ist sicherlich sehr komplex und hat mit vielen Faktoren zu tun. Bei uns im Projekt war es ein Teilaspekt, den wir uns angeschaut haben, aber ich bin hier tatsächlich keine Expertin auf dem Gebiet.
Okay, kommen wir mal zu den Löhnen. Was wäre denn ein fairer Lohn oder was versteht man unter einem fairen Lohn?
Bei Schöki verstehen wir unter einem fairen Lohn, dass die Bauern, also die Bäuerinnen, die den Kakao für unsere Schokolade produzieren, einen existenzsichernden Preis erhalten. Das heißt, dass sie mit ihrer täglichen Arbeit auf den Kakaofeldern auch ein Leben in Würde leben können.
Okay, kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären zwischen einem normalen Lohn, einem Fairtrade-Lohn und einem existenzsichernden Lohn?
Bei einem sogenannten normalen Lohn oder marktüblichen Lohn erhalten halt die Bauern einfach, was ihnen bezahlt wird, und das reicht bei weitem nicht, um davon zu leben. Darum gibt es ja Fairtrade. Bei Fairtrade erhalten die Bauern eine Prämie und einen Mindestlohn, aber eine Studie von Fairtrade hat ergeben, dass knapp 80% der Fairtrade-zertifizierten Produzentinnen unter der absoluten Armutsgrenze leben. Und bei einem existenzsichernden Preis wird eben geschaut, was brauchen die Bauern für ihren Haushalt und was können sie produzieren auf ihren Feldern. Und der Preis errechnet sich quasi daraus.
Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was sind denn die größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Beschaffung von nachhaltigem Kakao?
Für die Beschaffung von nachhaltigem Kakao braucht man gute Partner im Ursprung. Das heißt, die Partner müssen gemeinsam mit den Schokoladenunternehmen diese Projekte mit den Kakaoproduzentinnen umsetzen. Es ist auch eine Herausforderung, quasi die Kosten dafür zu stemmen. Das heißt, man muss ja für diese Nachhaltigkeit aufkommen. Das heißt, Nachhaltigkeit oder solche Projekte sind immer mit großen Investitionskosten verbunden.
Was macht denn Schöki anders als andere Unternehmen?
Bei Schöki bezahlen wir den Kakaobauern einen existenzsicheren Preis. Schöki ist aber für uns eher ein Use Case, um aufzuzeigen, wie auch die großen Unternehmen wirklich faire Preise bezahlen können und echte Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette umsetzen können. Und darum entwickeln wir eine Open-Source-Lieferketten-Software, die für vollständige Transparenz in der Lieferkette sorgt. Und wollen dann diese Software auch größeren Unternehmen zur Verfügung stellen, um auch den Druck auf diese Unternehmen zu erhöhen, endlich auch wirklich faire Preise zu bezahlen, aber eben auch in Nachhaltigkeit zu investieren. Wir sind überzeugt, dass echte Nachhaltigkeit sich erst durchsetzen wird, wenn Lieferketten transparent werden. Das heißt, dass man wirklich nachvollziehen kann, woher die Rohstoffe kommen. Und daher unsere Software, die wirklich vom Ursprung, vom Ankauf, vom Rohstoff bei den Kakaoproduzenten bis zur fertigen Schokolade eine physische Rückverfolgbarkeit sicherstellt.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob du dazu was sagen kannst, aber warum machen denn nicht noch mehr Unternehmen was Ähnliches oder das Gleiche?
Also das mit den höheren Preisen, das ist natürlich vor allem ein Kostenfaktor. Und wenn da ein börsenkodiertes Unternehmen quasi die Nachhaltigkeitsabteilung dem Finanzchef sagt, wir wollen jetzt höhere Preise bezahlen, dann sagt er, nee, geht nicht, wir müssen den Shareholder-Value im Blick behalten. Also es ist vor allem mit Kosten verbunden, wenn man die Warenpreise bezahlen muss. Wir hatten ja die Konzernverantwortungsinitiative, die eigentlich angenommen wurden, aber dann eben wegen den Ständen mehr doch nicht. Und jetzt tut sich aber in der EU einiges, dass eben auch Zulieferer, also quasi Firmen für ihre Zulieferer Verantwortung wahrnehmen müssen, dass diese die Menschenrechte einhalten müssen. Und ein angemessener Lohn für die Arbeit ist ein Menschenrecht. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass eben auch unser Bestreben mit der Software durch diese EU-Reglementierung gestärkt wird und dann hoffentlich bald auch die Großen wirklich faire Preise bezahlen müssen.
Ja, muss ich denn als Kundin beim Schokoladekaufen zweimal ein schlechtes Gewissen haben? Erstens, weil ich oft ein unethisches Produkt kaufe und zweitens, weil ich was Süßes esse?
Das kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wie viel Zucker in der Schokolade steckt. Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil und wenig Zucker ist wohl sehr gesund. Aber hier müssten wir wahrscheinlich eine Ernährungsexpertin interviewen, die bin ich nicht. Bezüglich eines unethischen Produktes, das ist ja eine schwierige Frage, weil für viele Haushalte ist Kakao einfach eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Das heißt, ganz auf Schokolade zu verzichten, ganz kurzfristig und abrupt, würde einfach für diese Haushalte ja eine kleine Katastrophe darstellen und nicht unbedingt helfen. Im sogenannten Bulkmarkt, also sozusagen dem eher anonymen Kakaomarkt, geht es aber vielen Betrieben einfach wirklich nicht besonders gut, wenn sie hauptsächlich auf das Einkommen von Kakao angewiesen sind. Einige Studien zeigen hier beispielsweise aber auch, dass Betriebe, die Kakao mit Nachhaltigkeitszertifizierung produzieren oder in Lieferketten eingebunden sind, die einfach weniger anonym sind und wo ein direkterer Austausch stattfindet, dass die tatsächlich etwas besser aufgestellt sind. Aber wie wir ja vorhin auch gesehen haben oder gehört haben, weiterhin gibt es einfach auch viele Probleme. Es gibt allerdings auch Schokoladenunternehmen, die sozusagen neue Konzepte, alternative Konzepte für faire und inklusive Wertschöpfungsketten haben, also wo Kakaobäuerinnen und Bauern zum Beispiel als Shareholder mit Gewinnbeteiligung integriert sind, wo gemeinsam Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel was ist der Verkaufspreis vom Kakao oder auch von der Schokolade. Oder wie wir gerade zum Beispiel auch bei Schöki gehört haben, dass einfach ein Preis gezahlt wird für Kakao, der den Menschen ein würdiges Leben ermöglicht. Es gibt also schon ganz viele Ideen und Initiativen, die zeigen, dass auch ein ethisch vertretbarer Kakao- und Schokoladenmarkt möglich ist.
Könnt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen spezifizieren, auf was ich als Kundin achten sollte, wenn ich Schokolade kaufe?
Man kann erst einmal anfangen, wenn man im Laden ist und Schokolade kaufen möchte oder aussucht, die Packung genauer anzuschauen. Also da sind ja die Logos von den Nachhaltigkeitszertifizierungen drauf, oft auch ein Logo für das Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens. Und genau, da kann man erstmal schauen, was ist überhaupt da. Und wenn man dann da noch mehr in die Tiefe gehen will, kann man dann später oder auch im Laden, aber vielleicht eher dann mit ein bisschen Ruhe recherchieren, was die jeweiligen Labels und Programme beinhalten, welche Ziele sie damit verfolgen. Für die Labels gibt es teilweise auch Plattformen, wo man die vielleicht vergleichen kann oder noch ein bisschen sieht, was die so abdecken. Dann kann man auch schauen, ob deklariert ist, woher der Kakao kommt, also das Herkunftsland, nicht nur von Kakao, auch von anderen Bestandteilen wie den Nüssen. Und wenn dieses Herkunftsland angegeben ist, ist das schon mal ein Indiz, dass es nicht aus diesem Bulk Market kommt, den Lina vorhin erwähnt hat. Und somit ist es schon mal nicht so anonym. Also der Landwirt, der das produziert hat, kann man sehr wahrscheinlich rückverfolgen, beziehungsweise die Landwirte, natürlich nicht der Einzelne. Es gibt Webseiten und Portale, wo man sogenannte Steckbriefe von unterschiedlichen Labels anschauen kann und wo man die teilweise auch vergleichen kann. Auf labelinfo.ch kann man anschauen, wie die Labels in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensionen abschneiden. Als Verbraucherin kann man auch noch darauf achten, wie transparent die Schokoladenfirmen sind, wie sie sich für die Kakaobäuerinnen und Bauern engagieren. Oder ob sie eben sogar alternative Konzepte für ihre Wertschöpfungsketten verfolgen, die bereits erwähnt wurden.
Vielleicht könnt ihr zum Schluss nochmal zusammenfassen, auf was ich achten muss, um kein schlechtes Gewissen beim Schokoladenkauf haben zu müssen.
Genau, als erstes würde ich schauen, welche Informationen auf der Verpackung zu finden sind. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und wenn man sich dann weiter dafür interessiert, kann man das, wie gesagt, vertiefter anschauen und schauen, was sind das für Labels, Programme und Unternehmen. Und ich würde dann auch empfehlen, dass man sich so eine Art Favoritenliste zusammenstellt, die man dann beim Einkauf auch easy umsetzen kann. Also man kann sich ja eine Regel machen, das Label finde ich gut, ich schaue, dass das Label da ist. Oder man kann sagen, der Hersteller, der überzeugt mich, ich versuche Schokolade von diesem Hersteller zu kaufen. Man kann natürlich auch sagen, ich kaufe jetzt Schokolade nur noch im Bioladen oder in, keine Ahnung, in einem Laden des Vertrauens. Solche Vorgehen brauchen ein bisschen Recherchearbeit, aber wenn man nachher überzeugt ist, helfen sie einem dann schnelle Entscheidungen halt zu treffen im Laden. Und das Wichtigste finde ich, man soll sich dann auch noch durchprobieren, weil die Schokolade soll ja auch noch schmecken.
Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute zu uns in den Podcast gekommen seid und uns berichtet habt, was ihr in euren Forschungen rausgefunden habt, beziehungsweise was euer Unternehmen anders macht und wie ich als Kunde vorgehen kann, damit ich in Zukunft nachhaltige Schokolade kaufen kann und nicht so schwierige Entscheidungen im Supermarkt treffen muss.
Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Weitere Informationen über das SusChain-Projekt, den Fibel-Focus-Podcast, Nachhaltigkeit messen mit dem Smart Farm Tool sowie weitere Fibel-Kakao-Projekte und spannende Webseiten verlinken wir euch in den Shownotes. Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Hanfanbau in der Schweiz. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel-Fokus-Team.